Herzlich willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
Deswegen hört ihr unseren Podcast. Ja. Und du schreibst Bücher und du bist, das ist ganz interessant, du, würdest du von dir sagen, du bist Aktivistin?
Ja, auf jeden Fall.
Wie kommt denn das? Wie wird man denn so Menstruationsaktivistin? Also, was war denn da eigentlich so der Jumping Point?
Man baut sich aus Draht und Pappmaché und Watte ein menschengroßes Tampon und fährt damit in Berlin U-Bahn. Dann ist man Aktivist.
Dann ist man Aktivist. Warum macht nee, das man das?
Das mache ich in meiner Freizeit. Das ist tatsächlich.
Ist es ein Hobby?
Es ist kein Hobby, es ist Aktivismus.
Okay. Okay.
Es ist eine politische Motivation, die dahinter steht. Nee, Spaß. Zu dieser Szene mit dem Tampon in der U-Bahn, was es tatsächlich öfter gibt, auch auf der Straße in Berlin, ist es erst später gekommen. Anfänglich war es bei mir so, dass ich meine Bachelorarbeit zum Thema Menstruation in den Medien schreiben wollte, eben auch die Werbung dabei untersuchen wollte und auch gucken, was die sozialen Medien, Instagram und so weiter, Facebook, das hat man damals benutzt.
dieses tote Facebook.
Ja. Was die dazu beitragen können, dass sich auch gesellschaftliche Tabugrenzen verschieben können und womöglich sogar eine Enttabuisierung eines Tages des Themas Menstruation irgendwie einleiten können oder befürworten können. Und ich schrieb damals mein Exposé von den potenziellen Prüfenden an meiner Hochschule, also Erstprüfer, waren über 90% altweiß und männlich. Überraschung. Und die haben mir alle nicht geantwortet. Ja. Dann hieß es irgendwann, ja, wenden Sie sich doch bitte an die weiblichen Kolleginnen. Das waren zwei. Die eine hat thematisch überhaupt nicht gepasst und die andere meinte, sie hat keine Zeit und keine Kapazitäten mehr. Sie ist schon voll mit ihren Studis dieses Jahr. Und ich war quasi ohne Prüfenden mit meinem Exposé und die Deadline rückte näher und ich wollte um dieses Thema machen. Ich war mir dessen auch bewusst, dass es wichtig ist. Dazu hatte noch nie jemand zuvor so eine Arbeit geschrieben. Und ja, in meiner Not schrieb ich dann an die Koordination meiner Hochschule und da kamen dann mehrere Mails. Einmal das Thema sei nicht wissenschaftlich. Ich hatte auch nicht vor, das mit meinem Menstruationsblut zu schreiben. So. Das konnte ich aber so nicht sagen. Natürlich möchte ich das wissenschaftlich aufarbeiten. Also gerade woran es fehlt, ist Wissenschaften. Dann hieß es gäbe keine Forschungslücke. Da muss ich mich insbesondere jetzt sehr darüber empören. Und dann, als ich eben versucht habe, das wirklich allumfassend zu argumentieren, hieß es in einer kurzen Mail, das Thema geht so gar nicht, sorry, das ist eine Art Tabuthema.
Oh, das ist aber nett.
Ja, ich dachte so, proved, so, deswegen braucht es diese Arbeit.
Warum ist es denn ein Tabuthema? Warum ist denn Menstruation ein Tabuthema? Warum redet man darüber nicht? Warum ist das hier, ich habe es auch geschrieben, eklig, unrein, warum versteckt man das? Warum?
Also das lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten, aber wenn wir jetzt in die soziokulturelle Geschichte gucken, dann sieht man vor allem eine starke Prägung durch die patriarchalen Weltreligionen, eben dieser Unreinheitsgedanke, der sich da überall auf der Welt durchzieht. Vor dem Einzug der patriarchalen Weltreligion, das bedeutet eben, dass Gott männlich ist und an der Spitze steht und so weiter.
Übrigens dazu, ganz lustig, habe ich mal gelesen, also wir wissen ja alle, dass Adam das Versuchsobjekt war und Eva dann die Perfektion. Aber das haben die meisten noch nicht verstanden.
Das ist dann untergegangen. Das hat nicht mehr drauf gepasst.
Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
Alles gut. Finde ich aber schön, die Theorie. Aber zu Adam und Eva gibt es auch was richtig Gutes. Denn hier die Menstruationsbeschwerden. Menstruationsbeschwerden sind ja Teil der Erbsünde. Und es gibt ein Pendant übrigens. Die Geschichte geht so. Adam und Eva im Paradies haben beide so an der Frucht genagt. Eva, die war ja die Erste, die hat schon runtergeschluckt und es ist schon in ihrem Bauch angekommen. Deswegen Menstruationsbeschwerden und Schmerzen beim Gebären. Aber Adam, der hatte erst so ziemlich zaghaft davon abgebissen und die Frucht steckte quasi noch in seinem Hals fest. Da kam der Erzengel Gabriel und in einer Baywatch-mäßigen Rettungsaktion hatte den dann so zusammengedrückt. Wie heißt das, wenn Menschen was verschluckt haben? Wie heißt denn das, wenn... Weißt du, was ich meine? Das kennt man auch so von Filmen.
Ich weiß nicht,
wie dieser Griff heißt gerade.
Gibt es da einen Namen für?
Ja, den gibt es.
Achso. Oh Gott. Verschluck-Rettungsgriff.
Ja, Verschluck-Rettungsgriff. Und von Adam, Adam hat es eben geschafft, diese Frucht nicht runterzuschlucken, weshalb er keine Menstruation und keine Menstruationsbeschwerden hat. Aber natürlich ist die Frucht dort stecken geblieben und tada, der Adamsapfel war geboren. Tatsache. Also Verstehe. Das wird, ja, so ist das. Der Adamsapfel ist eine sehr passende, ein sehr passender Vergleichsbezug zur Menstruation, wie ich finde. Nicht.
Ja, gut.
Ja, okay, aber du hast gefragt, woher das Tabu kommt.
Nee, du hast recht. Ja, es ist so bekloppt, wenn man es hört und liest und sich denkt, glaubt ihr, was ihr da schreibt oder sagt? Ist das euer Ernst?
Ja, es gibt noch viel schlimmere Vergleiche. Ja. Da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Ach.
Was ich sagen wollte, genau. Patriarchale Weltreligion davor, man weiß ja auch oft nicht, was davor passiert ist, weil vieles Wissen, auch geschichtliches Wissen, wurde ja ausgelöscht, beziehungsweise Geschichte wurde ja auch immer von denen geschrieben, die heute an der Macht sind oder die weiter an die Macht gelangt sind. Aber man geht auch schon davon aus, dass es in früheren Bevölkerungsgruppen, und das hat man auch an Gesellschaftsgruppen gesehen, auch die noch keine, oder ich sag jetzt noch, weil ja, sind viele Dinge passiert in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, aber die eben nicht dieses Denken indoktriniert bekommen haben, dass dort Frauen auch wegen oder während der Periode geehrt und respektiert und teilweise sogar gefürchtet worden sind.
Oh.
Ja, aber das ist natürlich auch immer ein zweischneidiges Schwert, denn es gibt auch es gibt Überlieferungen von Gesellschaftsgruppen, die auch deswegen Frauen exkludiert haben, weil man davon ausging, dass sie so mächtig sind und mit dem Mond kommunizieren können, dass man sich besser vor ihnen hütet und sie besser, genau, Hexenverbrennung, das hat auch damit zu tun. Die Menschen, die im Mittelalter gerade in Europa verfolgt und verbrannt worden sind, das sind oft Menschen gewesen, die eben dieses Wissen über den Zyklus hatten, mit dem so viel Macht einhergeht, Geburtenkontrolle. Wenn wir uns unseres eigenen Körpers bewusst sind und uns nicht fremdsteuern lassen von irgendwelchen Gottesanhängern oder weiß ich nicht, anderen herrschaftssüchtigen, meist männlichen Menschen, dann können wir selbst darüber entscheiden. Und das ist natürlich, früher sind solche Leute auf dem Scheiterhaufen gelandet und heute werden solche Leute auch nicht richtig ernst genommen.
Ja.
Also wenn jemand sagt, ich tracke meinen Zyklus und dann heißt es so, ach ja Gott, wie spirituell und Kalendermethode und sie spricht mit dem Mond und hahaha, das ist auch ein Shaming. Denn dahinter steht eigentlich so viel Potenzial und Macht und Wissen, dass es vielleicht besser ist für unsere patriarchale Gesellschaft, wenn das Wissen bei nicht nur, also das Wissen darüber oder die, sagen wir mal, die Hierarchie, die dadurch entsteht, eben Frauen minderwertig und so, dass das aufrechterhalten bleibt, sondern auch, dass das Unwissen sich direkt speist in Profit für Hersteller, nicht nur von Menstruationsprodukten, auch Verhütung. Wenn wir alle überhaupt nicht Bescheid wissen über den Zyklus, nur dann benutzen wir ja auch Verhütungsmethoden, die ganz sicher machen, dass wir nicht schwanger werden.
Denn nämlich das Zyklus-Tracking ist ja auch eine Verhütungsmethode.
Ja, total.
Ja.
Aber Achtung, wir brauchen unbedingt zwei Dinge, die oft bei Kalendermethode, so-called, einfach ausgeschlossen werden. Das ist einmal das tägliche Messen der Basaltemperatur und die Untersuchung des, Achtung, nicht wegrennen, Cervix-Schleims. Das sind zwei essentielle Dinge, um wirklich gut herausfinden zu können, wann die fruchtbaren Tage sind. Aber wenn man das ein bisschen drauf hat, dann ist Zyklusachtsamkeit eine sehr, sehr, sehr sichere Verhütungsmethode. Also in Kombination mit an den fruchtbaren Tagen eben Barrieremethoden, das heißt Diaphragma oder Kondom, ist diese Methode sogar ähnlich Femidom. Sicher wie die Pille. Bitte?
Das ist auch noch ein Femidom.
Ist das ein Diaphragma?
Franka.
Ein Femidom. Ah, ein Kondom für Frauen. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Ja, gut, das ist jetzt aber auch nicht so gängig, oder? Also hast du es schon mal verwendet?
Ja.
Guck mal,
das ist aber übrigens ganz spannend. Denn du hast ja auch, als du unterwegs warst, hast du ja von der Menstruationstasse, von der wir gleich reden werden, oder als du mal im Krankenwagen saßt und Leuten jetzt Männern erzählt hast, ich habe übrigens eine Menstruationstasse und der Typ wahrscheinlich dachte, ist die verrückt, warum hat die eine Tasse in ihrer Vagina?
Ja, der dachte, dass ich deswegen ins Krankenhaus
Genau, muss. genau. Nee, ein Femidom, ich war in vier Apotheken, habe mit vier Frauen und einem Mann gesprochen. Drei Frauen wussten nicht, was ein Femidom ist. Der Mann wusste es. Es war wirklich sehr spannend. Ja, also es gibt in sämtlichen Hinsichten Aufklärungsbedarf.
Ja, also Menstruationstasse, wo du sagst.
Komm, genau, springen wir zur Menstruationstasse.
So, das ist das Geräusch, was eine Menstruation macht leider.
Ah, doch, da ist es. Ja, ich kenne das. Das ist aber eine große, ne?
Du kennst das. Ach, das ist meine Größe.
Das ist deine Größe?
Ja, also das ist jetzt wirklich...
Es gibt drei Größen, richtig?
Groß ist das? Also wenn man den Zeigefinger...
Gibt es drei Größen?
Es gibt sehr viele Größen und unterschiedliche Größen. Modelle. Und das ist auch immer wichtig zu sagen, denn viele, denen ich das Ding empfehle, sagen, ah, ich habe es schon probiert und es hat nicht gepasst. Aber es gibt unterschiedliche Größen und ich glaube, dass für alle etwas Passendes dabei ist.
Definitiv.
Es gibt natürlich auch einige, die sagen, sie wollen während der Periode sich nichts... Ja, bitte. Die ist übrigens...
Die ist ja auch ausgekocht, ne?
Das ist nicht meine. Also das ist meine Demonstrationsmenstruationstaste. Die habe ich immer dabei für neugierige, nicht menstruierende und noch nicht Menstruationstassen ausprobiert habende. Genau, die ist so, die nehme ich mit auf Vorträge und habe die so zu Demonstrationszwecken dabei. Meine persönliche würde ich dich, glaube ich, auch nicht anfassen lassen, weil deine Finger zu dreckig für meine Vagina.
Verstehe ich, ja. Hätte ich jetzt aber auch kein Problem mit. Ist ja was Normales.
Ja.
Ist jetzt nichts Schlimmes.
Ich denke schon,
es ist
nichts Schlimmes, aber ich halte auch viel von Privats- und Intimsphäre. Und
das
auch in dem Sinne, Tabus schützen uns auch. Denn ich hoffe, das ist jetzt nicht unangenehm gewesen, dass ich diese Tasse ausgepackt habe.
Nein, überhaupt nicht.
Ich finde es immer faszinierend, weil ich... wusstest du, dass die bereits im Jahr 1937 erfunden worden ist?
Ja, genauso weil ich dein Buch gelesen habe.
Ja, aber hat sich einfach nicht verkauft und wurde nicht vermarktet und es gab keine Lobby. Vielleicht auch, weil man das nur einmal kaufen muss und sich bis zu 10 Jahren hält und das eben nicht für den Konsum, den Konsum nicht antreibt. Und
ich kann ja kurz was zur Menstruationstasse sagen. Und zwar, als ich das erste Mal damit in Berührung kam, dachte ich, wie geil ist das denn? Das Gerät sollte jede Frau oder jeder Mensch, der menstruiert, benutzen.
Das Gerät, ja.
Das wäre, also... Alles, davon würden alle Probleme gelöst.
Ja, was meinst du denn jetzt für Probleme?
Sehr viele.
Was meinst du für Probleme?
Also zum einen müsste man kein Geld ausgeben, um ständig sich Periodenprodukte zu kaufen. Und, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ganze Abfall, der da entsteht.
Ja.
Ja?
Ja, wobei ich das auch ein bisschen schwierig finde, die Menstruierenden dafür verantwortlich zu machen.
Wahnsinnig Vorteile.
Die Menstruationstasse hat viele Vorteile. Ich finde, der größte Vorteil ist daran, dass man zum ersten Mal checkt, was der Körper produziert und merkt, Menstruation ist nicht giftig oder eklig oder riecht. Und auch tracken kann, wie viel man verliert. Wie viel, weißt du es noch? Also du hast mein Buch gelesen.
Ja, zwischen 20 und 80 Milliliter.
Verliert man pro Zyklus. Das ist echt erstaunlich wenig.
Also, das ist eine halbe Espresso-Tasse.
Das hat mich auch total überrascht. Ja. Aber sollte es mehr oder weniger sein, ist es auch problematisch. Das sieht man eben in der Tasse.
Die Leute sehen ja gerade die Tasse nicht.
Es
ist ein Zylinder oder sich zuspitzendes, ein zuspitzender Kegel oder ne, ein wie würden wir es beschreiben?
Glocke.
Eine umgedrehte Glocke. Ja, perfekt.
Ja, wie so eine Kirsche.
Also eine Menstruationstasse sieht aus wie eine umgedrehte Glocke.
Ja.
Und es gibt sogar Videos und Anleitungen im Internet, wie man sich die einführen kann übrigens.
Ja.
Ja.
Auf einer Porno-Webseite seit kurzem. So richtig unzensiert.
Wissen wir. Ja. Genau.
Ja, Aufklärung.
Gibt es ein gutes Video zu?
Ja, kann man sich reinziehen. Also ich finde es auch wichtig, das zu wissen.
Und weil
ich dachte, ihr reindrücken vor allem. Spannend, super spannend. Ja. Aber leider ist auch an der Stelle gesagt, also auch Menstruationstassen, auch wenn sie eine gute Alternative sind, unterliegen auch nicht der Deklarationspflicht, was da drin sein muss. Also wir sind trotzdem davon nicht befreit.
Genau. Auch aufpassen beim Tassenkauf.
Genau. Und ich finde, wir sollten eben aus der Verantwortung gezogen werden, dass wir einmal dafür super viel bezahlen müssen und dass wir nicht genau wissen, was wir da an den empfindlichsten Schleimhäuten unseres Körpers mit uns rumtragen, jeden Monat durchgängig ungefähr 5 Tage lang. Ich finde, das sollte die Politik in die Hand nehmen und uns schützen. Also jetzt mal ernsthaft, es gibt ja auch Kunststoffe, die eine hormonähnliche Wirkung auf den Körper haben. Das ist alles super schlecht erforscht. Und auch bei der Menstruationstasse kam raus, dass einige auf dem Markt existierende Produkte Organschäden verursachen können. Krass. Und dass die giftige Stoffe beinhalten. Ja. Das darf nicht sein.
Auf keinen Fall.
Und auch das mit dem Müll. Also ich finde es schön, wenn wir generell bewusster leben. Aber da braucht es auch Regelungen und es ist nicht die Aufgabe einer Menstruierenden oder jeder Menstruierenden, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, ob sie durch ihre Menstruation Müll verursacht. Denn es sollte einfach viele Alternativen und Möglichkeiten geben und Aufklärung, welche Produkte es gibt. Also ich habe zum Beispiel erst im Jahr 2014 überhaupt davon erfahren, dass es Menstruationstassen gibt.
Ja,
guck.
Und du hast dieses Problem ja seitdem du 13, also diese,
das Problem
richtig, ich habe es gerade selbst gemerkt.
Ja, ist Sozialisierung, alles
du,
gut.
Du hast die Menstruation oder das Thema, oder das, du menstruierst seitdem du 13 bist und hast erst wie viele Jahre später damit dann...
2014, also vor 6 Jahren, also als ich 19 war.
Ja, genau. sechs Jahre später erst erfahren, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, da überhaupt was zu machen.
Ja.
Und du dachtest auch zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob du das dachtest, aber Menschen denken auch, wenn sie sich einen Tampon einführen, werden sie, ich sage es in Anführungszeichen, weil es eh das schlimmste Wort ist, entjungfert.
Ja, ja, ja.
Ja, also so ganz crazy Sachen, die man nicht darüber weiß und nicht aufgeklärt wird.
Es gibt auch Menschen, die denken, dass Frauen total sexuell erregt werden, wenn sie sich Tampons einführen. Deswegen
voll, bestimmt, das ist bestimmt super geil. Es ist wie beim Gynäkologen, wenn er da was reinsteckt.
Ja, genau. Die in den 60er Jahren wurde auch dagegen argumentiert, Tampons zuzulassen auf dem Markt von kirchlicher Seite, wenn man davon ausgegangen ist, dass das ja auch zu den Gelüsten beitragen kann, und das soll auf keinen Fall sein.
Ja.
Ja, aber was du gesagt hast mit von 14 bis 19 habe ich menstruiert, ist nicht so, weil ich habe mit 14 die Pille verschrieben bekommen.
Jahrelang
Binden und Tampons gekauft, ohne sie wirklich zu brauchen, und hätte gerne das Geld zurück. Hallo. Nee, ich wusste tatsächlich auch bis vor ganz kurzem nicht, was eigentlich die Pille für den Zyklus bedeutet. Das wissen die wenigsten.
Ja.
Ja, das Thema Verhütung ist natürlich, aber ich wollte dich gerne trotzdem was fragen.
Ach, frag mich mal was.
Würdest du die Pille für den Mann nehmen, wenn es sie denn gäbe?
Ich finde ganz spannend, was es alternative Methoden, die nämlich nicht hormonell sind. Also ich würde keine hormonellen Mittel nehmen, weil ich das von Frauen aber auch nicht erwarte und auch nicht, also allen Frauen würde ich empfehlen, keine hormonellen Produkte zu nehmen. Ja. Deswegen nehme ich auch Kondome, logischerweise. Ja. Oder das ist dann für beide. Aber es gibt ja zum Beispiel Ventile, die man sich in die Harnleiter einsetzen kann, die den Samen, das Spermium daran hindern, auszutreten.
Ja, in die Samenleiter.
Genau,
ja,
genau. Das würde ich machen.
Ja, 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 würdest du total machen, aber ist leider nicht zugelassen auf dem Markt bis jetzt.
Es fehlt das Geld.
Ja.
Es fehlt das Geld, weil es niemand unterstützt. Warum wohl?
Genau.
Und es gibt, es gibt noch ein anderes Mittel, darüber habe ich letztens gelesen, das fand ich ganz spannend.
Eine chinesische Pflanze, was ist das? Indische Pflanze.
Indische, genau.
Sorry. Genau. Indien, Indonesien wird auch daran gerade ganz doll geforscht.
Und das funktioniert wahnsinnig, also das ist super und das funktioniert. Und das würde ich auf jeden Fall auch machen, ja klar.
Das hemmt die Spermien und genau, dann können die nicht so schnell schwimmen.
Und lustigerweise habe ich letztens im Güncast, das ist auch ein super Podcast, übrigens kann ich nur empfehlen.
Kann ich auch sehr empfehlen.
Eierwärmer.
Ja.
Also Hodenwärmer, weil es ist so, dass wenn die Spermientemperatur nur um 1 Grad höher ist, dass die Spermien dann bewegungsunfähig werden, beziehungsweise nicht mehr befruchtbar sind, also nicht mehr befruchten können. Auch super.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so ein Eierding da rumhänge, aber
das ist ganz spannend. Das ist sehr spannend. Also
aber ich würde das auf jeden Fall tun, ja.
Ja, ja, cool. Ja. Aber auch, ich meine, die Pille für den Mann, ich denke, solange es die Pille für die Frau gibt, mit all ihren Nebenwirkungen, sollte es auch einfach für mehr Chancengleichheit auch die Pille für den Mann geben. Denn es gibt viele, die kommen mit den synthetischen Hormonen besser klar als andere. Und es gibt auch viele Frauen, die auch mit den nicht-hormonellen Verhütungsmethoden, allen voran, der Kupferspirale, die als Präparat eingesetzt wird, eben in den Uterus, nicht klarkommen, die abstoßen, die krasse Schmerzen haben. Man weiß nicht genau, was die Kupferspirale mit dem Körper macht. Also man weiß nur, irgendwie macht das Freisetzen von Kupfer, das Kontinuierliche, eine Frau unfruchtbar. Man weiß aber nicht genau, warum. Und das ist schon ziemlich gruselig, finde ich, weil die Gebärmutter ist ja keine Blackbox, wie so ein abgeschlossenes System, sondern sie steht im kontinuierlichen Austausch mit dem Gehirn.
Ist halt im Körper, ne?
Es ist eine sterile Entzündung, die du dann im Körper hast. Aber dein Hirn weiß irgendwie, oder müsste es wissen, da ist eine Entzündung in meinem Körper, und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass dem Körper das ziemlich egal ist, sondern das kann total Einfluss nehmen. Auch darauf, wie dein Körper zum Beispiel Stressreaktionen bewältigt oder eben deswegen auch mehr Stresshormone ausschüttet oder so. Also ich finde, es ist ziemlich fahrlässig und ich finde ehrlich gesagt, das ist eine bodenlose Frechheit, dass es von Frauen erwartet wird, das mit sich machen zu lassen, also sowohl körperlich als auch finanziell dafür zu bezahlen, und dass es kaum eine Alternative gibt, einfach für alle Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, Frauen zu entlasten, beziehungsweise auch als Paar, es gehören ja immer zwei dazu, um schwanger zu werden, dass es da überhaupt keine Option gibt, dass das der Mann übernimmt.
Ja.
Also finde ich schon mal gut, dass du hast gesagt, du nimmst Kondome, das finde ich schon mal gut. Aber langfristig denke ich, es sollte einfach auch irgendwie mehr Optionen geben und mehr an mehr Zykluswissen einfach auch.
Definitiv. Ja. Und es gibt auch, also wir müssen noch mal irgendwann also auch eine Verhütungsfolge machen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es gibt auch ganz viele Männer, die ich kenne, die auch zum einen selbst gern die Verantwortung darüber hätten, ob sie jetzt nun ein Kind oder dass jemand anderes ungewollt schwanger wird.
Ja.
Und die auch das genauso sehen und sagen, hey, ich will, dass wir beide dafür verantwortlich sind. Das ist einfach Gleichberechtigung.
Absolut, ja. Ermächtigung für alle.
Ich meine, die Option haben wir ja zum Beispiel als Mann ja auch gar nicht, eben das zu sagen, außer mit Kondomen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Nee, das ist auch wichtig. Aber wusstest du auch, dass Männer eventuell auch einen Zyklus haben? Das ist auch nicht abschließend geklärt.
Ein Zyklus im Sinne von, was ich mir nämlich vorstellen kann, das ist ganz lustig, da führe ich gerade eine kleine Studie an mir selbst durch, lustigerweise, und zwar ein Testosteronzyklus.
Ja, den gibt es.
Das ist gerade mein... das mache ich gerade.
Aber der Zyklus ist relativ unspektakulär, wenn du mich fragst. Also sorry, no offense, aber ich finde,
also nicht
kann
im Sinne
wenig
von,
im Gegensatz zu...
Ah nee, um Gottes Willen,
das also ist halt ein täglicher Anstieg von Testosteron kurz am Aufwachen und dann kann, aber Testosteron ist ziemlich unvorhersehbar, steigt das auch an, ganz im Gegensatz zu den weiblichen Sexualorganen, die ja ziemlich klar durchschaubar sind, wann sie kommen, in welcher Phase des Zyklus. Testosteron kann auch ansteigen, wenn das Fußballteam, das ein Mann verfolgt, gewinnt oder wenn ein Mann eine Waffe sieht oder so. Also das ist zum Beispiel wirklich ziemlich irrational, was ja oft gesagt wird über die weiblichen Sexualhormone.
Ja.
Den würde ich nicht vergleichen, aber erzähl, was hast du rausgefunden?
Achso, geht es, meinst du denn den Zyklus?
Ja, du hast gesagt, du machst gerade so ein Zyklus-Tracking bei dir.
Über meinen Zyklus, ja, ob ich einen habe.
Erzähl mal.
Der geht rein um meinen Sexualtrieb.
Ah, okay. Ja. Willst du darüber reden? Ich meine, du hast hier den Podcast.
Ja, nein, er ist noch nicht. Ich bin gerade dabei, herauszufinden, wie das genau vonstatten geht.
Ja,
das ist ganz spannend. Aber was ist denn jetzt? Gibt es jetzt einen männlichen Zyklus?
Ja, eben, das weiß man nicht. Das ist auch so schlecht erforscht. Also man hat festgestellt, hier einmal täglicher Testosteron, wenn man da überhaupt vom Zyklus sprechen kann, also irgendwie wiederkehrend, eben dieser Anstieg kurz vorm Aufstehen, auch bekannt als Morgenlatte. Aber was man herausgefunden hat, 2010 hat man mehrere Männer für knapp 2 Jahre in Isolation geschickt, um zu testen, wie es wäre, wenn sie zum Mars fliegen, und wollte dabei eigentlich untersuchen, was eine salzarme Ernährung mit dem Blutdruck macht.
Ja.
Und ist dabei drauf gestoßen, dass das Ausscheiden von Salzen in Kombination oder eben in einem Art von zyklischer, in einem zyklischen System steht, und das funktioniert in Kombination mit verschiedenen Hormonen, unter anderem Testosteron. Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert, aber man hat Hinweise darauf, dass es auch eine Art Testosteronzyklus gibt, der mehrere Tage dauert und auch 28 Tage im Schnitt lang sein könnte, aber ist auch viel zu schlecht erforscht.
Bin ich dran. Weil dieses Empfinden habe ich nämlich auch. Es gibt nämlich Tage, also Zyklen in einem Monat, da ist der eben nicht nur morgen hoch und abends, sondern da ist der dauerhaft über mehrere Tage.
Aha.
Und danach ist er so komplett weg.
Wow.
Ja, das ist spannend.
Das ist total spannend. Aber das ist dann auch wieder ähnlich wie im weiblichen Zyklus tatsächlich, wo es ja Leute gibt, die während des Eisprungs mega horny sind.
Genau,
und es gibt auch viele, die sind während der Periode super horny. Und wir wollten auch noch über Periodensex sprechen.
Ja,
unbedingt. Ja, darf ich dich
Lass
fragen,
uns über Periodensex
was hältst
sprechen.
Du hast gesagt, am Anfang warst du sehr abgeneigt dadurch. Ich unterstelle jetzt, dass es deine Sozialisierung ist und dass du es mittlerweile überdacht hast, deine Einstellung.
Genau, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal, ich glaube, das kam deshalb, ich hatte das erste Mal Sex und meine Partnerin hatte ihre Periode und ich hatte am Kondom Blut. Oder es war Blut am Körper, irgendwo, es war überall. Also es
bei
war
deinem
da.
Ersten Mal?
Nee, nicht bei meinem ersten Mal, okay. bei dem ersten Mal, als ich damit in Berührung kam.
Oh, okay.
Und ich glaube, dann habe ich erst das erste Mal bewusst darüber nachgedacht. Oder ich habe immer gesagt, nein, genau, jetzt pass auf. Also nochmal neu.
Okay.
Ich habe immer gesagt oder mir gedacht, weil eben auch meine Sozialisierung so war oder mein Bedenken oder was auch immer mir gesagt wurde, dass das eben unangenehm ist oder eklig oder ne, was unangenehm ist oder riecht und komisch ist, und wenn die Frau ihre Tage hat, hat man keinen Sex, weil da ist es blutig.
Mhm.
Und das war für mich was, nee, ne, so, da ist es blutig, das ist ja nicht normal.
Ja.
Ne? Und deswegen hatte ich nie Sex, wenn meine Partnerin ihre Tage hatte. So, dann ist es aber mal passiert, dass sie trotzdem ihre Tage hatte, und dann war es für mich ganz kurios. Ne? Dann war es, oh nee, nie wieder. Also weil dann war es überall blutig.
Ja,
ne?
Ja.
Kondom, also mein Penis war voller Blut oder das Kondom und an meinem Körper war Blut und überall war Blut.
Ja.
Und das war was ich nicht haben wollte.
Ja.
Weil, ja, Blut ist halt, oder dann auch noch Blut aus der Vagina, Das ist ja ganz kurios, ne?
Ja, wir haben halt gelernt, dass Blut für Verletzung steht und dafür, ja, dass etwas nicht stimmt.
Genau,
ja,
ne? was Negatives ist oder was nicht Gutes. So, und dann habe ich festgestellt, zum einen, es gibt so einen, also so einen Schwamm, den kann man sich einführen.
Ich würde eher zu Soft-Tampons oder auf Soft-Tampons plädieren, so ein, okay, Naturschwamm, den auch viele nutzen. Ist manchmal ein bisschen ein Problem mit der Sterilität, okay, aber
also es gibt Sachen, die das verhindern können. Beziehungsweise, ja, dass ich dann markiert, da kein Blut habe.
Ja, genau. Ne?
So,
ja.
Das habe ich gemacht. Das war dann okay für mich, weil es war ja rein. Mhm. Ja. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass das gar nicht schlimm ist. Also, dass ich damit, weil ich mich einfach mehr damit beschäftigt habe, ne, dass es kein Problem ist und dass das auch angenehm sein kann für die Frau,
ja,
teilweise. Dass, ja, das ist ja auch Krämpfe lösen zum Beispiel, ja, ne? Wenn man zum Beispiel also Krämpfe hat. Und ja, damit hatte ich dann einfach kein Thema mehr, weil es für mich was, es ist wie, ja, im Endeffekt wie Schweiß oder wie Körperflüssigkeit halt.
Ja, Mensch, mein Gott, beim Sex, ja, kommt halt Körperflüssigkeit.
Genau,
ja,
es ist so ja, war es halt. Und dann, man nimmt vielleicht nicht das weiße Laken an, ja, dem Tag raus, so, ja, aber es war für mich kein Problem mehr.
Da liegt ein Handtuch drunter.
Ja, genau, da liegt ein Handtuch drunter.
Auch. Voll. Aber ich finde es ganz spannend bei Periodensex. Da sieht man mal, wo man sich überall anfasst beim Sex und wo man danach hinpackt.
Ja, man hat das richtig markiert.
Das finde ich immer faszinierend. Ja, ja. Das ist wie so, hier auch so Corona oder so, wo Viren sichtbar gemacht werden, so dann durch irgendwelche bestimmten, ja, genau, ja, ja, so durch ein bestimmtes Licht oder durch eine bestimmte Chemikalie. Ja. Und ich finde, bei Periodensex wird sichtbar, wo man sich überall anfasst. Und alle anderen Körperflüssigkeiten, die beim Sex so herkömmlicherweise dabei sind, die sind halt durchsichtig oder weiß.
Ja.
Und das halt nicht. Und
genau.
Ich finde es spannend. Genau. Aber also es ist an sich kein gesundheitliches Risiko natürlich, wenn man während der Periode Sex hat. Für viele ist es tatsächlich unangenehm, weil sie eben gelernt haben, dass das unrein. Hier übrigens liebe Grüße nochmal vom dritten Buch Mose. Da wird Sex mit einer Menstruierenden auf eine Ebene gestellt wie Inzest und Sex mit Tieren und auch Ehebruch.
Ja, klar.
Also da hast du vielleicht auch so ein bisschen was von deiner Sozialisierung da als kleines Erbe unserer christlichen, ne? Ja, Kulturgeschichte. Genau, und was du gesagt hast mit den Krämpfen, das habe ich auch schon öfter gehört, dass es für viele angenehm ist, aber vor allem angenehm während, also wenn man Krämpfe hat, ist glaube ich auch ein Orgasmus und der wird ja bei den wenigsten einfach nur durch Penetration, ja, ausgelöst. Und dazu muss ich auch noch sagen, es gibt ja auch anderen Sex außer vaginale Penetration. Also auch gerade, wenn man keinen Bock hat auf Periodensex oder auch nicht auf Soft-Tampons oder so. Ich stelle mir das auch ziemlich aufwendig vor, das danach wieder rauszukriegen.
Ja, ich dachte mir auch, als ich das erstmal, Alter, wie tief muss der denn jetzt drinstecken?
Und danach erst.
Dachte ich mir, ja, erst. Ja, also genau, also danach. Ja, danach.
Also, ich dachte, dafür und danach. Ja, also, ja, ja, da denke ich auch so, es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Voll, also genau, du hast vollkommen recht. Also und wenn man Sex haben möchte oder irgendwie sexuell eingestellt ist oder Bock hat, kann man das natürlich auch, wenn der Partner, also die menstruierende Person ihre Periode hat.
Ja.
Und das kann man auf ganz viele verschiedene Art und Weise, ja, haben. Also das war für mich dann immer so, okay, wir haben jetzt eine Woche keinen Sex.
Ja.
Total schade.
Oh Gott, und viele haben das dann auch so Blowjob-Woche oder so.
Ja.
Das finde ich auch richtig.
So voll, der Mann wird wieder, das war übrigens früher immer mein Gedanke.
Ja, oh Gott. Oh, aber gut, dass du früher sagst.
Ja,
das
ist, sonst es ist halt so, ja, es ist so gewesen, wirklich. Das war so, genau, das war für mich so, die Frau kann in, die hat jetzt 7 Tage Pech, oder je nachdem, wie lange es dauert. Ne? Die hat
sie hat Pech, nicht du.
Ja, sie hat Pech, genau.
Ja. Ja. Okay, alles klar. Ja, es ist interessant, dass du das sagst, dass das für dich auch früher so war.
Ja.
Oder Analsex ist dann auch immer so eine Sache, die dann gerne mal...
Genau, genau.
Das finde ich so lustig,
genau,
weil es geht als unrein oder ekelhaft, Periodenblut am, ja, Penis zu haben, aber Analsex ist
das
dann...
Okay.
Das ist total, ja, das ist richtig steril und, ja, da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Es ist schon ganz spannend, wie wir sozialisiert worden sind.
Wir haben Knall.
Ja.
Ja. Ich guck mal auf meine schlaue Liste, weil wir haben ja schon über ganz viel gesprochen. Gut. Gewusst wie... Was gibt es denn? Ah, ja, was gibt es? Also gut, wir haben über den Cup gesprochen. Ne? Es gibt Tampons und Binden hauptsächlich. Oder was gibt es noch?
Ja, also das sind
es
so
gibt ja auch Panties.
Ja,
es gibt ja,
genau.
Und eine Disc. Kannst,
ja,
du noch kurz was über die Disc,
ja,
sagen? Weil das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstanden.
Ja, ich habe das auch noch nie ausprobiert. Aber es soll
aber
wohl
verstanden.
Sehr ähnlich sein von der Handhabe her wie Menstruationstassen.
Ah, ja.
Aber sind nicht so lange wiederverwendbar. Ja, und
okay.
Panties jetzt auch in letzter Zeit eben durch dieses steigende ökologische Bewusstsein, was gut und richtig ist, gibt es da auch immer mehr alternative Produkte, die nicht so viel Müll verursachen. Aber Tampons und Binden sind immer noch die am meisten genutzten Produkte. In Deutschland sind es Tampons, aber in vielen anderen Ländern gibt es Tampons so auch in der Form nicht. Die werden dort einfach, das ist einfach nicht so ein Ding wie bei uns. Und da sind es vor allem Binden, die auch jetzt gerade total im Kommen sind. Teilweise auch in Regionen, wo man davor keine industriellen Menstruationsprodukte verwendet hat, sondern meistens eben Stoff oder es gibt auch andere Methoden. Genau, und da sind es vor allem auch Binden, die den Weltmarkt dominieren.
Krass. Free Bleeding.
Ja, hatten das wir noch ist ganz ohne Produkte. Ja,
ich habe es gelesen und dann stand da Free Bleeding. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn das für ein fancy Wort? Und danach habe ich es nochmal gelesen und habe es verstanden, habe ich es einfach übersetzt. Und dann dachte ich mir, okay, wie macht man das jetzt?
Ja, gute Frage.
Franka, wie macht man das jetzt?
Ich kann das
Hast du das
nicht.
Schon mal?
Nee.
Das muss man üben, ne?
Das muss man üben.
Ja.
Also Free Bleeding.
Freies Bluten.
Genau, freies Bluten bedeutet nicht übrigens, dass man einfach laufen lässt und sich nicht schert und man überall hintropft.
Ja.
Nee, Free Bleeding bedeutet, dass man die eigene Menstruation so gut im Griff hat, beziehungsweise spürt, mit dem Körper so gut auch im Einklang ist, dass man spürt, wann ein Schub Periodenflüssigkeit kommt. Denn die Menstruation ist nicht so, wie wenn man sich das vorstellt bei einer undichten Wasserflasche, wo einfach kontinuierlich was raustropft, sondern die Menstruation kommt eben in Schüben. Und es gibt Menschen, ich habe dafür auch eine getroffen in meinem Buch, eine indische Aktivistin, die weiß genau, sie wacht sogar nachts von dem Gefühl auf Toilette zu müssen, weil sie spürt, da kommt ein Schub Periodenblut und sie kann das dann abgeben, ähnlich wie Urin, aber es gibt keinen Schließmuskel dafür, also das müssen wir auch sagen. Und ich vergleiche Menstruation auch nicht gerne mit Urin, aber damit man sich das vorstellen kann, also man kann ganz normal, wenn man das denken kann, auf die Toilette gehen und die Menstruation von sich geben und dann auch im besten Falle eben keine rote Pfütze verursachen.
Ja, krass, ne?
Ja. Ja, ich finde das auch total faszinierend. Ich beneide alle, die das können. Ich kann es nicht.
Ich wusste auch ganz spannend, wusste ich nämlich auch früher nicht, dass eben es Schübe gibt. Also, dass diese Blutung ein Schub ist, ne, der dann einmal ein bisschen was rauslässt. Sondern ich dachte auch immer, das blutet einfach dauerhaft.
Ja.
Deswegen steckt da ja ein Tampon drin.
In geraumen Mengen,
weißt du,
5
deswegen,
Liter.
Deswegen steckt da ein Tampon
ja,
drin.
Ja, ja, das denken die meisten.
Weil das dauerhaft
blutet. Das denken die meisten.
Und ganz lustiger Funfact, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Früher dachte ich immer, dass die Größen von Tampons dafür gelten, wie groß oder wie weit die Vagina sich öffnen kann und weiten kann.
Ja.
Das wusste ich auch nicht.
Aber dass es
da um die Masse, um die Menge des Menstruationsbluts geht.
Ja.
Wusste ich auch nicht, dass es manche, ne, manche haben ja auch eine große, manchmal eine geringere Menge an Blutung und so weiter. Und was?
Weißt du was? Verquerte Welt. Weil wir ich kann mich auch erinnern, so als ich angefangen habe, Tampons zu benutzen, waren das Mini-Tampons, aber irgendwann war mir auch klar, das ist nicht genug. Und ich habe mich aber dafür geschämt, größere Tampons im Supermarkt zu kaufen, weil ich dann auch dachte, was denken jetzt die Leute um mich herum? Also einmal, ich habe meine Tage und dann, ich habe was eine ausgeleierte Vagina, was? Ja, so, die ist doch viel zu jung, hat die schon ein Kind? Da geht ein Film ab in dir, wenn du im Supermarkt stehst und dir darüber Gedanken machen musst, was denkt jetzt mein Hintermensch an der Kasse über mich, über meine Vagina? Und stellt er sich vielleicht sogar vor, wie ich es mir einführe? Oder denkt er, es ist ja auch dieses Schönheitsideal, möglichst rein und eng zu sein und so. Mhm. Das ist total krank. Und in dem Moment hinterfragen wir die Produkte ja auch nicht. Also da ist auch wieder so ein Gedanke bei mir immer drin, dass ich denke, Hersteller profitieren davon, wenn wir uns schämen, weil wir die Produkte dann nicht hinterfragen und keine Aufklärung, keine richtige fordern. Aber das andere ist auch mit der Menge, was du gesagt hast, was auch sehr spannend ist, weil es ja auch in dem Zusammenhang als schick und rein gilt, wenn man eine ganz leichte Periode nur hat, so 3 Tröpfchen und dann ist wieder gut. Das ist auch etwas, was ich erst mit meiner Recherche herausgefunden hat, eine besonders starke Periode, also noch im gesunden Rahmen, deutet darauf hin, dass die Gebärmutterschleimhaut dicker ist und das wiederum deutet darauf hin, dass man fruchtbarer ist, ne? Reproduktionsfähiger als andere womöglich. In dem Zusammenhang steht eine deutlich stärkere Periode auch für eine höhere Potenz, also Potenz im Sinne von Reproduktionsfähigkeit. Und das finde ich doch schon spannend. Also eigentlich sollte es wie so ein Ferrari in der Garage sein, so möglichst fette Tampons zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Hey, guck mal, ich habe eine ganz krasse Gebärmutter.
Ja, meine Gebärmutter ist richtig krass. Ja.
Meine Endo, wie heißt die nochmal?
Das Endometrium.
Endometrium ist geil für meine Eizelle.
Ja, genau.
Die weiß, was gut ist.
Ja, ich bin besonders fruchtbar sozusagen.
Ja, crazy.
Ja, also wir haben einfach ein verkehrtes Weltbild, wo Frauen möglichst rein, makellos, unauffällig, unsichtbar und klein sein sollen. Und eine ganze, also das speist sich aus patriarchalen Vorstellungen, um auch Frauen klein zu halten natürlich. Mhm. Aber der Kapitalismus profitiert davon, indem er die dazu passenden Produkte liefert in jeglicher Hinsicht. Und dann fragt man sich, was in der Menstruation politisch ist oder was Menstruation mit Kapitalismus zu tun hat.
Das heißt übrigens auch dein Buch. Viel. Ne?
Ja, Periodes politisch haben wir noch nicht erwähnt.
Haben wir noch gar nicht erwähnt.
Okay, und du hast es gelesen.
Ich habe es gelesen, ja. Das ist ein sehr gutes Buch. Also es ist super, es ist nur zu empfehlen. Da steht so viel drin und das geht auch voll schnell wegzulesen, wie ich finde, weil es einfach spannend ist. Ich glaube, also ich habe jede Seite ist fast markiert.
Ach, das ist richtig gut. Schön, danke.
Sehr gern. Fehlt noch was, Franka? Also jetzt, wo du schon mal hier bist.
Wir könnten stundenlang darüber sprechen.
Aber ich glaube, haben wir, also so die groben Eckpfeiler, haben wir die abgearbeitet. Du hast ja auch so einen kleinen Spickzettel.
Ja, ich habe auch einen
Spickzettel. Ich hatte schon Angst, als du den rausgeholt hast.
Nee, ich muss sagen, da stehen auch Dinge drauf, die wir schon besprochen haben. Ich wollte dich eigentlich, ich hätte dich jetzt allererstes gefragt, ob du mein Buch gelesen hast. Denn ich denke,
was ist, wenn ich gesagt hätte, nein?
Ja, dann hätte ich dich fertig gemacht. So richtig. Du hast dich gut vorbereitet, das muss man dir lassen. Es gibt vor allem viele Mythen, was schwierig ist, eben, dass man während der Periode auch nicht schwanger werden kann. Es kommt halt natürlich drauf an, wenn man den Zyklus gut kennt und sich ganz sicher ist, wann der Eisprung war, dann passt das schon. Dann hat man eine ganz sichere Bestätigung, dass man nicht schwanger ist, wenn man eben diese Methode sehr gut beherrscht. Aber alleine die Periode zu haben, ist jetzt kein sicheres Zeichen dafür, dass man nicht schwanger ist, weil auch nicht jede Blutung aus der Vagina ist eine Periode. Es gibt auch Zwischenblutungen oder eben Abbruchblutungen wie bei der Pille. Und der Eisprung kann sich auch verzögern, verschieben, alles. Also es ist ganz wichtig, dass wir eben für mehr Wissen und Aufklärung sorgen. Es gibt auch Dinge, die sind nicht so ganz geklärt, wie zum Beispiel, ob Menstruation mit dem Mond in Verbindung steht. Also Menstruation wird vom Mond gesteuert oder andersrum.
Also tut es das oder tut es das nicht? Oder man weiß es nicht?
Das Ding ist, das weiß man auch nicht so richtig. Also es ist erstmal nicht so, dass Menstruation vom Mond gesteuert wird, weil ich meine, sonst hätten wir auch nicht so unterschiedliche Zyklen von 24 bis 35 Tagen. Und dann würde der Zyklus ja auch immer wieder gleich kommen und bei allen Frauen gleich sein. Sonst würden einfach 400 Millionen Menschen gleichzeitig auf der Welt bluten, dann gäbe es eine Überschwemmung, keine Ahnung. So ist es
so
ja nicht.
So wird es sein.
Aber es ist nicht abschließend geklärt, welche Wirkung oder welchen Einfluss auch das Licht des Mondes auf den Zyklus haben kann. Also ich meine, die ganze Welt besteht ja, oder die ganze Natur, sagen wir mal so, besteht ja aus unterschiedlichen Zyklen. Also einmal die vier Jahreszeiten, dann sieht man eben am Mondzyklus sieht man das auch ganz gut. Oder wie die Sonne auf und untergeht, Tag- und Nachtrhythmus. Es sind alles Dinge, die sind wiederkehrend und die, es nimmt immer zu und es nimmt wieder ab und es regeneriert sich und es kommt und geht. Und so einen Zyklus haben wir eben auch in uns. Und es ist eigentlich total bescheuert, den zu ignorieren und so tun, als gäbe es sie nicht oder eben ein Schönheitsideal zu schaffen, in dem der nicht existiert.
Nicht vorhanden sein darf,
und ich finde, daran sieht man auch ganz gut, dass wir uns ein System geschaffen haben, das im Gegensatz dazu eben nicht so kreisförmig ist, also wie jetzt eben die vier Jahreszeiten, wo sich etwas immer wieder wiederholt und regeneriert, sondern ein System geschaffen haben, in dem es immer nur wie in so einer Kurve nach oben geht. Also mehr Profit, mehr Konsum.
Immer höher, weiter, schneller, besser.
Mehr Ressourcen.
Perfektion.
Genau. Ja. Und das funktioniert nicht. Irgendwann kommt der Clash so. Ja. Und auch sich mit dem Zyklus zu beschäftigen, da kann man ganz viele Parallelen ziehen. Auch so zu ökologischen Zyklen und so weiter und wie man das System auch so anpassen kann, revolutionieren kann, dass es eben darauf Acht nimmt, weil es macht eigentlich nur Sinn für unser aller Überleben, wenn wir uns mal damit beschäftigen.
Voll.
Deswegen auch, du hast gesagt, während der Menstruation nicht arbeiten. So ein bisschen mehr auf den Zyklus in der Arbeitswelt zu achten, hat auch den Vorteil, dass man Frauen dann dazu ermutigt, zu sagen, darauf zu achten, wann sie besonders leistungsfähig
kreativ
sind oder besonders besondere Fähigkeiten für bestimmte Aufgaben haben.
Mhm.
Und das kann man für sich nutzen. Also ich nutze das auch für mich, wenn ich mir aussuchen kann, wann ich einen Vortrag halte oder so, dann lege ich das voll in die Tage von meinem Eisprung oder in einen Dreh oder so, weil dann weiß ich, dann strahle ich mehr und habe mehr Lust, vor Leuten zu sprechen. Und
hast
andersrum,
hast du gerade deinen Eisprung?
Nee, leider nicht.
Okay.
Wenn
also
ich so sage, sollte das ein Kompliment sein.
Also ich glaube, es liegt in deiner Natur. Weil ich finde es wahnsinnig toll, wie du über dieses Thema sprichst. Mit welcher Freude, mit welchem Aktivismus und mit welcher Leidenschaft.
Ach, danke.
Ja, das finde ich auch gut, weil wir es machen müssen.
Ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin mit einer Menstruationstasse auf die Welt gekommen. Tatsächlich bin ich mit der Spirale auf die Welt gekommen. Das hat nicht geklappt bei mir.
Aber also deine Mom hat die Spirale, ja, und du bist trotzdem, ja, geboren worden.
Schön.
Ja, das passiert auch.
Ja. Genau, aber danke, dass du das sagst. Ja. Nee, tatsächlich habe ich gerade die prämenstruelle Phase. Und bin deswegen eigentlich nicht so sociable, aber ich finde es trotzdem nett, mich mit dir zu unterhalten.
Danke, das kann ich nur zurückgeben. Ja. Das ist sehr gut. Haben wir noch was, Franka?
Oh Gott, ich könnte ewig weitersprechen.
Ich weiß.
Zyklus-Apps sind auch so eine Sache, aber ich glaube, dann machen wir wieder
Leute. Lest das Buch.
Leute, lest das Buch einfach. Das
wirklich, lest das Buch und redet einfach mehr darüber. Es ist kein Tabu, es ist was ganz Natürliches. Es ist was stinknormales.
Es sollte so sein, ja, genau.
Und es sollte in all unseren Köpfen sein, dass die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Ja. Und wir sollten wissen, was das bedeutet für die andere Hälfte.
Ja. Und was es auch bedeuten kann, wenn der Umgang damit eben so verschroben ist, dass Menschen deswegen nicht zur Schule gehen können zum Beispiel. Das passiert echt weltweit ziemlich häufig. Es passiert aber auch in westlichen Ländern, dass Mädchen wegen Begleiterscheinungen der Periode, die nicht ernst genommen werden, nicht zur Schule gehen oder auch, weil sie keine Periodenprodukte haben, weil sie sich Irrglauben mit Mythen halten, weil sie Angst haben, geschämt zu werden. Das ist eben auch ganz viel Ausschluss und Stigmatisierung mit sich bringt. Und ich denke doch, dass wir bereit sind, das anzugehen in einer gleichberechtigten Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort.
Finde ich auch.
Belassen wir es dabei?
Ja, können wir gerne machen.
Und also, ich habe natürlich noch ein Quickie für dich.
Geil, hört sich gut an.
Da musst du natürlich, da darfst du auch noch durch. Und es war wundervoll. Wir haben viel besprochen. Nochmal der Appell, holt euch das Buch. Franka Frei, Periode ist politisch. Ist ein Traum.
Ein Manifest gegen das Menstruationstabu.
Sehr gut. Das ist der Untertitel.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe sie auch übrigens liegen, ne? Logischerweise. Ich habe sie auch gelesen. Franka, 10 Fragen, Quickie. Bist du bereit?
Yes.
Wichtigstes Attribut beim Mann?
Humor.
Dein Lieblingsmärchen?
Gott, die sind alle schrecklich und misogyn und es geht am Ende um den Prinzen, der irgendjemanden befreit. Also tatsächlich war es Dornröschen, aber würde ich es aus politischer Sicht heute betrachten, wäre es was ganz anderes wahrscheinlich.
3 Dinge für eine einsame Insel.
Gute Bücher, Bier und Obst.
Dein Lieblingstoy?
Was für ein Toy?
Sextoy.
Den Rabbit.
Absolutes No-Go im Bett.
Dinge, die man tut ohne Konsens.
Dein Traumtyp?
Noch nicht begegnet.
Was du werden wolltest, als du klein warst?
Journalistin.
Nie wieder küssen oder nie wieder kuscheln?
Oh Gott, das ist ja grauenhaft. Nie wieder küssen? Oh, aber furchtbar. Ja.
In einer sexuellen Beziehung sollte man immer?
Aufeinander aufpassen.
Was du den Frauen mitgeben möchtest?
Leute, da ist ein Zyklus in euch. Achtet mal drauf, es lohnt sich.
Perfekt. Vielen lieben Dank. Liebe Franka, es war ein Traum, es war ein Manifest. Bleibt uns nichts anderes zu sagen, als erlaubt es, was Spaß macht. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Tschüssi.
Ciao.